Hallo und moin aus Schneverding. Ich bin Christian.
Und ich bin Jan. Und das ist unser Podcast Snevern Stories vom Kulturverein Schneverding. Bei uns gibt's Geschichten aus Schneverding, neu und modern erzählt, aufwendig recherchiert, tief ergründet, aus sämtlichen Perspektiven betrachtet. Wir wollen aufräumen mit Mythen, historisches aufbereiten, politisches kritisch reflektieren, umweltpolitische und historische Dinge verstehen, herausragende sportliche Leistungen besprechen, Kuriositäten aufdecken. Die thematische Bandbreite ist dabei weit gefasst. Der Aufhänger bei all diesen Geschichten ist jedoch immer, dass Schneverding der Ort des Geschehens war oder ist.
Da sind wir wieder mit unserer neuen, inzwischen 16. Ausgabe unserer Snevern Stories. Wir haben schon einige Schneverdinger Themen in der Vergangenheit beackert, aus ganz unterschiedlichen Feldern. Zuletzt das Hüppenmeer, aber auch Dinge wie Dorfläden, Kino und das Soltau-Lüneburg-Abkommen. In ganz persönlichen Sichtweisen haben wir uns über Erinnerungen unterhalten, die wir mit Schneverding verbinden in unseren sogenannten Plauderfolgen, die, so glaube ich, unsere Hörer ihrerseits zu ganz eigenen Reflexionen anregen. So zumindest kommt es im Feedback immer mal wieder bei uns an. Jan, weißt du noch, wann wir unsere erste Podcast-Folge veröffentlicht haben?
Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt mal zurückrechnen. Also ich glaube, wir sind bei 15 Folgen. Haben ein paar Pausen dazwischen gemacht.
Genau.
Ja, dann gehe ich jetzt mal von so grob von vor 2 Jahren, würde ich jetzt mal so
ganz
grob tippen.
Ganz
haben wir Jubiläum und du sagst es deswegen.
Ganz grobe Richtung. Ja, es war genau der 17. Juli 2022. Unter der Überschrift Weltstars in Schneverding hatten wir da mit Green Days Gastspiel bei uns ein wunderbares Einstiegsthema. Bei der Vorbereitung auf unsere heutige Folge ist mir durch den Kopf gegangen, dass wir mit inzwischen fast 2 Jahren doch schon einige Zeit auf dem Buckel haben. Einerseits, für mich fühlt es sich manchmal tatsächlich wirklich so an, als würden wir das hier schon ewig machen. Aber andererseits denke ich, gerade erst hatten wir unseren Fototermin für die Öffentlichkeitsarbeit vor der ersten Folge. Das war irgendwann im Sommer 2022. Und schwupps sind wir schon bei der 16. Folge angekommen. Hast du denn manchmal vielleicht auch so ein, ich sag da jetzt mal zu, so ein schwankendes Zeitempfinden, Jan?
Definitiv ja. Also erstmal noch eine Randbemerkung zu dem Erscheinungsdatum. Anscheinend ist es dann an meinem Geburtstag rausgekommen. Und gleichzeitig am Geburtstag von Angela Merkel und David Hasselhoff, glaube ich.
Sieh mal an,
das ist
ja,
mir jetzt gerade aufgefallen dabei. auf jeden Fall. Also ich habe nicht den Eindruck, dass wir das Ganze schon so lang machen. Ich weiß nicht, ob das in die gleiche Kerbe schlägt, wo du jetzt gerade drauf hinaus wolltest,
ja.
Aber zumindest auch, was die Folgenanzahl angeht, habe ich neulich mal so reingeguckt und dachte, ach man, da ist ja schon eine ganze Menge zusammengekommen.
Ich würde auch sagen, es ist schon ein bisschen was zusammengekommen, aber es ist eben bei mir manchmal so, dass ich denke, es fühlt sich an, als hätten wir gerade erst angefangen und dann aber doch auf der anderen Seite das Gefühl ist, wir haben schon, jetzt sind wir bei der 16. Folge, wir haben schon 15 fertig. Das ist ja schon wirklich, also viel Zeit, die wir da auch reingesteckt haben.
Absolut.
Zum Einstieg heute wollte ich mal wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, auch wenn es keine Plauderfolge werden soll heute. Weißt du noch, wie es überhaupt zu unserem Podcast gekommen ist, Jan?
Nein.
Tatsächlich, einfache, kurze, prägnante Antwort.
Da gehe ich natürlich, da muss ich jetzt mal kurz kramen, wie es dazu gekommen ist. Also wir hatten, glaube ich mal, ich weiß, dass ich mit meiner Frau das Ganze auf jeden Fall mal besprochen habe und wir irgendwie gedacht haben, vielleicht im Zusammenhang mit dem Kulturverein. Korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich meine...
Bisher noch alles richtig.
Nicht, dass ich jetzt was ganz Falsches sage, aber ich glaube, dass wir eher überlegt haben, wen könnte man denn da nochmal fragen? Und dann haben wir gesagt, wer ist denn so belesen und hat so eine angenehme Stimme wie Christian? Niemand anderes, also fragen wir mal ihn.
Oh, danke schön. Ja, also tatsächlich genau deine Frau Lena hatte mich im Januar 22 mal angesprochen und mir von eurer Idee berichtet, für den Kulturverein einen Podcast aufzulegen. Und die Vorstellung war erstens thematisch, dass wir besondere Schneverdinger Themen aufgreifen könnten und zweitens personell, das hast du ja eben schon gesagt, dass wir beide als ideale Sprecherkombination gut passen könnten. Nun, so ist es auch gekommen, nach relativ kurzer Zeit sogar. Ende Januar haben wir uns das erste Mal nämlich zu dritt getroffen und haben dann ein bisschen Konkreteres dazu entwickelt. Und Jan, kannst du dich noch erinnern, wie unsere Vorstellung vor unserer allerersten Aufnahme war, wie die Produktion einer Podcast-Folge aussehen oder ablaufen könnte oder würde?
Ja, ich vermute ja immer gleich, dass du auf irgendwas hinaus möchtest, aber da kann ich jetzt nichts rauslesen. Nee. Muss ich drüber nachdenken? Also ich weiß nicht. Wir haben immer keine Kopfhörer auf. Also ich dachte immer, wir haben Kopfhörer auf.
Das ist auch eine schöne Vorstellung.
Ansonsten zeitlich, das Thema hatten wir schon öfter. Ich glaube, ich habe nicht gedacht, dass es so lang dauert, das Ganze vorzubereiten. Ansonsten, ja. Der Aufnahmeprozess an sich ist, glaube ich, ähnlich dem, wie ich es mir so vorgestellt habe.
Ja, nicht ganz. Also zuerst nochmal, mir ist vor allem noch im Gedächtnis geblieben, dass irgendwann mal in unseren Vorüberlegungen war, dass Rotwein eine Rolle spielen sollte.
Da wäre ich aber auch immer noch dabei.
Wir hatten uns damals überlegt, dass wir uns irgendwo bei einem von uns beiden zu Hause uns das gemütlich machen würden. Und eine besondere Wohlfühlatmosphäre schaffen und dann einfach loslegen mit der Aufnahme. Das war mal eine Überlegung. Wir hatten uns auch vorgestellt, dass wir immer wieder Abschnitte eher aufzeichnen würden, die möglicherweise dann überprüfen, nachhören und verbessern oder neu aufnehmen dann. Und letztlich aus diesen Stücken ein Ganzes zusammensetzen. Gekommen ist es ganz anders, wie du weißt. Aus praktischen Gründen haben wir nämlich schon zur ersten Aufnahme uns ja hier bei Andreas unserem Meister des Tons, zusammengefunden. Und hier steht uns ja sein Tonstudio zur Verfügung. Und die erste Aufnahme, die ja eigentlich nur ein interner Testballon sein sollte, lief schon so gut, dass sie auch direkt veröffentlicht wurde. Und seither läuft es wirklich ziemlich professionell ab. Die meisten Folgen können wir in einem Zug aufnehmen. Und Rotwein gab es bisher jedenfalls noch nicht.
Das ein oder andere Bier habe ich hier mal nebenbei getrunken, das sei dazu gesagt, aber ja. Rotwein habe ich mir noch nicht aufgemacht. Ja. Liegt aber auch daran, dass ich immer noch mit dem Auto zurückfahre.
Genau.
Wohlfühlatmosphäre haben wir hier natürlich auch bei Andreas.
Auf jeden Fall.
Wir sitzen nicht auf dem eigenen Sofa, aber ich weiß gar nicht, ob am Anfang mal die Idee war, ob ich mal überlegt hatte, ob man das irgendwie hinkriegt, das aufzunehmen. Aber jetzt sind wir zum Glück in professionellen Händen, was das Ganze angeht.
So ist das und das ist auch sehr schön. Da wollen wir doch die Gelegenheit auch nutzen und nochmal besonders Andreas dafür danken.
Danke, Andreas.
Danke, Andreas. Nun ja, bevor wir zum heutigen Thema kommen, kurz noch der Hinweis, zur letzten Plauderfolge, weißt du noch, Spiel Sport und Schlemm, gab es Feedback, das ich hier und heute aber noch nicht wiedergeben möchte, weil sich daraus sehr wahrscheinlich sogar eine ganz eigene Folge entwickeln wird. Aber auch zur letzten Ausgabe, zum Hüppen-R, haben uns noch einige Ergänzungen und Anmerkungen erreicht, die wir, so möchte ich vorschlagen, Jan, heute wieder ans Ende stellen wollen. Einverstanden?
Absolut. Haben wir letztes Mal, glaube ich, das erste Mal so gemacht und hat sich für mich gut angefühlt. Würde ich wieder so machen.
Gut. Wie meistens machen wir es auch heute wieder so. Einer berichtet von Erkenntnissen über sein Thema, heute ich. Der andere fragt nach oder bringt spontan seine Einfälle mit ein, heute Jan. Für unseren heutigen Podcast ist es mir bei der Entscheidung für das Thema gegangen, wie schon ein paar Male zuvor. Ich hatte eigentlich etwas sehr Konkretes vor Augen. Durch das eben erwähnte Feedback zur Plauderfolge gesellte sich ein weiteres hinzu, das mich ebenfalls sehr interessierte und reizte. Ich konnte mich nicht entscheiden und fing an zu blättern und zu lesen. Und da tat sich ein weiteres Thema auf, für das ich mich dann sehr spontan entschieden habe und das es nun für heute geworden ist. Es ist der 7. Januar 1946. In Opladen schließt sich die Freie Demokratische Partei der britischen Besatzungszone auf zonaler Ebene zusammen. Die neu gebildete österreichische Bundesregierung wird von den Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritanniens und der Sowjetunion anerkannt. Als erstes Unternehmen in Deutschland nimmt die in Berlin ansässige Schering AG die Produktion des Medikamentes Penicillin auf. Der deutsche Dirigent Wilhelm Furtwängler wird wegen seiner Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten von den Schweizer Behörden nach Österreich ausgewiesen. Auf dem Marienplatz in München wird erstmals seit Kriegsende wieder eine Ampelanlage in Betrieb genommen. Und die erste Sitzung der Gemeindevertretung in Schneverdingen findet am 7. Januar 1946 im Café Marx statt. Dieser Satz steht zu Beginn einer der ersten Absätze des Buches Schneverdingen in 5 Jahrzehnten von Walter Peters, dem ehemaligen und langjährigen Gemeinde- bzw. Stadtdirektor Schneverdings. Ich gebe zu, es könnte etwas dröger Stoff sein, aber dieser Satz löste eine Reihe von Fragen in meinem Kopf aus, denen ich nachgehen wollte. Und so war das Thema für heute geboren. Kommunalverfassung im Wandel der Zeit.
Ja, du, da bin ich mal gespannt. Also ich habe heute tatsächlich nicht annähernd irgendeine Ahnung gehabt, was dran kommt. Das haben wir ja immer so versucht, aber heute ist es wirklich mal so gekommen, dass ich von nichts weiß. Ja, und dann würde ich mal sagen, zeig mal her, Christian,
was da kommt. Legen wir mal los. Also die erste der Fragen, die sich mir so auftaten beim Lesen dieses Satzes, den ich eben zitiert habe, war, wie funktionierte das denn eigentlich damals nach dem Zweiten Weltkrieg, also Kommunalverwaltung, auch in Schneverdingen, wieder neu aufzubauen? Meine zweite war, wie entwickelt es sich weiter, im Grunde bis heute? Und meine dritte, was war oder wie war es vorher? Ich frage mich ja manchmal, ob ich da speziell bin und das Lesen solcher Sätze nur bei mir derartige Fragen auslöst. Deshalb mal aus Interesse, Jan, wären dir auch solche oder ähnliche Fragen in den Kopf gekommen oder hätte ein solcher Satz dich beim Drüberlesen überhaupt interessiert?
Schwierige Frage, finde ich. Kommt vielleicht auf den Moment an. Ja, ja, ganz ehrlich, also
ist ja eigentlich ein harmloser Satz.
Genau, also hätte ich jetzt, erstmal, wenn ich drüber nachdenke, wahrscheinlich einfach drüber hinweggelesen.
Ja, und so. Mich hat der sofort angesprungen und hat gesagt, da muss man doch mal, da ist doch noch was dahinter.
Und ja, kommt, glaube ich, wie gesagt, also ein bisschen würde es auf den Moment ankommen, wenn ich da gerade in der Laune bin, mir da drüber Gedanken zu machen, dann könnte das passieren, könnte aber auch einfach, ja, verpuffen, der
könnte
Satz.
Könnte auch unauffällig überlesen werden, ja.
Genau.
Ich hoffe jedenfalls, dass das Thema ein wenig auf Interesse bei unseren Hörern stößt. Keine Angst, ganz in den Urschlamm möchte ich heute nicht zurückgehen, aber ein paar Grundsätze will ich mal versuchen herzuleiten. Also der Reihe nach. Wir gehen zurück ins 19. Jahrhundert. Auf dem Wiener Kongress erklärte sich das von Napoleon Bonaparte aufgelöste Kurfürstentum Braunschweig-Hannover am 12. Oktober 1814 selbst zum Königreich Hannover. Darin war Schneverdingen beheimatet. 1816 wurden im Königreich Hannover 6 Mittelbehörden zur Verwaltung gebildet, die zunächst königliche Provinzialregierungen und ab 1823 dann Landdrosteien hießen. Schneverdingen gehörte zunächst zur Landdrostei Stade, ab 1859 zur Landdrostei Lüneburg. Das hing damit zusammen, dass 1852 ein eigenes sogenanntes Amt Schneverdingen begründet wurde, infolge der großen Justizreform von 1852 unter König Ernst August, durch die es damals zu einer Trennung von Verwaltung und Justiz kam, ein weiterer Schritt hin zur heutigen Dreigeteiltheit der staatlichen Gewalten. Da aber das Amt Schneverdingen einen zu kleinen Raum umfasste, wurde es 1859 mit dem ebenfalls 1852 gegründeten Amt Soltau vereinigt. Zwar blieb die Vogtstelle in Schneverdingen weiterhin mit Johann Friedrich Griffel besetzt, dennoch es stellte eine besondere Zäsur dar, denn damit wurde Schneverdingen verwaltungstechnisch aus den bisherigen Bindungen der Landdrostei Stade herausgelöst und zur Landdrostei Lüneburg untergliedert. Die kirchlichen Bindungen, also zum Kirchspiel Rothenburg und Herzogtum Verden, blieben aber erhalten. Man könnte wohl sagen, dass der Amtsvogt ein Verwaltungsbeamter war, der vor Ort die Interessen des weltlichen Herrschers, des Königs, wahrnahm. Zu dieser Zeit in Schneverdingen, wie schon gesagt, Johann Friedrich Griffel, der hier dann bereits als Gemeindevorsteher verstanden werden kann, während der Amtsrichter die Justiz repräsentierte. Bei Gerhard Röper ist in 750 Jahre Schneverdingen übrigens nachzulesen, dass der 1852 im Amte Schneverdingen eingesetzte Amtsrichter Assessor Stuckenschmidt, allgemein Schinkenschmidt genannt wurde. da bei ihm nur durch einen Schinken etwas zu erreichen war. So viel zur Unabhängigkeit der Justiz. Der Name Griffel hat in Schneverding auch Geschichte und wird vermutlich in einer späteren Podcast-Folge im Zusammenhang mit den Schneverdinger Schuhfabriken wohl noch eine Rolle spielen. Nun denn, im Königreich Hannover brachte also diese erste Kodifizierung einer Gemeindeordnung, also die Zusammen- und Neufassung bisheriger Verwaltungsregeln für die Landgemeinden 1852 und 1859, das Gesetz die Landgemeinden betreffend hervor. Darin wurde noch stark am Prinzip der Ortsobrigkeit festgehalten. Wie sah das nun konkret aus? Also wer hatte in der Gemeinde was zu sagen und zu entscheiden? Zusammenfassend kann man sagen, dass das kommunale Wahlrecht auf eine kleine Bevölkerungsgruppe begrenzt war. Die Herrschaft im Dorf wurde im Wesentlichen durch grundbesitzende Bauern ausgeübt. Denn nur derjenige Mann, Frauen hatten damals noch kein Wahlrecht, der in der Gemeinde wohnte und Grundbesitz hatte oder einen eigenen Haushalt führte, oder als Besitzer eines unbebauten Grundstücks nicht in der Gemeinde wohnte, aber dort Steuern zahlte, hatte ein Wahlrecht. Das war im Übrigen an einen Mindeststeuersatz gekoppelt. Man bezeichnet es insofern als Zensuswahlrecht. Weiter eingeschränkt wurde das Mitbestimmungsrecht durch die Einteilung des Stimmenverhältnisses nach Klassen. Je nach Zugehörigkeit hatte die Stimme dann mehr oder weniger Gewicht. Die Zuordnung zu einer Klasse ergab sich aus den Gütern und Höfen, über die man in der Gemeinde verfügte. Es war beispielsweise so, dass das Stimmgewicht der Grundbesitzer, die zur Bewirtschaftung ihres Landes zwei oder mehr Pferde benötigten, überwiegen musste. Die also eher kleine Bevölkerungsgruppe der stimmberechtigten Gemeindemitglieder bildeten die Gemeindeversammlung und wählten den ehrenamtlich tätigen Gemeindevorsteher. Die Entscheidung der Gemeindeversammlung unter Vorsitz des Gemeindevorstehers verkörperte den Gemeindewillen. Der Vorsteher hatte Beschlüsse vorzubereiten, sie auszuführen, die laufenden Verwaltungsgeschäfte zu führen und die Gemeinde nach außen zu vertreten. Im Ergebnis des Deutschen Krieges zwischen Preußen und Österreich 1866 musste das Königreich Hannover seine Unabhängigkeit dann aufgeben und wurde schließlich preußische Provinz. Die Verwaltungsorganisation blieb dann aber grundsätzlich so erhalten, da sie keinen Widerspruch zur preußisch-ständischen Auffassung darstellte. Die Integration in den preußischen Staat fand von oben nach unten statt. Schließlich wurde für die Provinz Hannover 1884 unter anderem eine Kreisordnung erlassen, in der zum Beispiel für die Landgemeinden die Rechte und Pflichten des Gemeindevorstehers im Sinne des preußischen Obrigkeitsstaates ergänzt wurden. Damit galt der Gemeindevorsteher als Obrigkeit des Gemeindebezirks und als Organ des Landrats für die Polizeiverwaltung. Interessant ist, so finde ich, dass auf dieses Obrigkeitsprinzip später durch die Nazis zurückgegriffen wurde. Das sehen wir aber gleich noch. In Schneverding war in der Zeit von 1861 bis 1871 Karl Griffel Gemeindevorsteher. Er war der Sohn des Amtsvogts Johann Friedrich Griffel. Ihm folgte 1871 bis 1895 Friedrich Wilhelm Dehning nach. Auf dessen Nachfolger komme ich im nächsten Abschnitt noch wieder kurz zurück. Jetzt mache ich mal einen großen Sprung, denn die Gemeindeordnung machte ihrerseits einen großen Sprung, und zwar zum Ende des Ersten Weltkriegs.
Vielleicht kann ich vorher eine Zwischenfrage stellen.
Bitte, gerne.
Habe ich das Wahlrecht richtig verstanden, dass es eigentlich nach Besitz ging?
Kann man so, im Prinzip kannst du es wirklich genauso zusammenfassen, ja.
Klingt genau. Ja erstmal ziemlich unsympathisch.
Also ich sage, ja, richtig. Aber war eben durchaus üblich und nicht ungewöhnlich in der Zeit. Aber es ist so, also je mehr man hatte, je mehr Steuern man zahlte, desto gewichtiger sozusagen, ganz grob gesagt, war dann auch die Stimme, die man hatte, ja. Und okay. Es war insgesamt tatsächlich eine kleine Bevölkerungsgruppe, die ja überhaupt nur dann sozusagen Wahlrecht hatte.
Mhm. Kann ich mich nicht ganz mit anfreunden, aber so war das dann wohl damals.
Ich vermute, wenn wir in der Zeit gelebt hätten, hätten wir wahrscheinlich erstmal nicht grundsätzlich hinterfragt. Aber heute,
aus heutiger Sicht, wenn man viele Pferde gehabt hätte, dann hätte man gesagt, finde ich gut.
Richtig.
Und der Herr Schinkenschmidt hieß Schinkenschmidt, weil er durch Schinken zu, ja, sagen wir mal, kann man das schon Korruption nennen?
Wenn ich es beurteilen sollte, also ich habe auch nur wirklich diesen Satz dazu gefunden, aber ich würde das dann so interpretieren tatsächlich, dass man das wahrscheinlich genauso sagen kann.
Ja, das finde ich erstmal interessant festzustellen und den Namen natürlich. Ja. Schinkenschmidt finde ich auch schon amüsant. Ja. Hatte Hacke wie Hacke Peter oder so. Ja, das sind die beiden Dinge, die mir bis hierhin auf jeden Fall... Ja. besonders aufgefallen sind, aber okay. Mach mal gerne weiter.
Gut, dann mache ich weiter und zwar mit dem Sprung zum Ende des Ersten Weltkriegs zur Begründung der Weimarer Republik. In Artikel 127 der Weimarer Verfassung hieß es, Gemeinden und Gemeindeverbände haben das Recht der Selbstverwaltung innerhalb der Schranken der Gesetze. Damit war das Recht auf Selbstverwaltung im Unterschied zum Kaiserreich in der Verfassung verankert und verbürgt. Einschneidende Veränderung war jedoch vor allem die Ausdehnung des gleichen allgemeinen und geheimen Wahlrechts auf die Gemeinden. Es gab keine Unterscheidung mehr zwischen Gemeindemitgliedern und bloßen Gemeindeangehörigen. Das waren nämlich die, die im Grunde genommen kein Wahlrecht hatten. Die waren Gemeindeangehörige und die, die Wahlrecht hatten, waren Gemeindemitglieder. Das Zensuswahlrecht und das Hausbesitzerprivileg, wie es auch genannt wurde, wurden beseitigt. Wahlberechtigt war nun jeder, der die deutsche Staatsangehörigkeit besaß, das 20. Lebensjahr vollendet hatte, seit mindestens 6 Monaten im Gemeindebezirk wohnte und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte war. Frauen waren erstmals wahlberechtigt. Wahlen zu den Gemeindevertretungen fanden als allgemeine, unmittelbare und geheime Wahlen nach dem Verhältniswahlrecht statt. Mitglieder der Gemeindevertretung wurden auch zu Vertretern politischer Parteien. In Schneverdingen war zu dieser Zeit, aber bereits seit 1895, hatte ich eben schon angedeutet, übrigens Theodor Meyer Gemeindevorsteher. Und zwar noch bis zum Jahr 1931. Am 17. April 1931 trat er zurück, nach fast 36 Dienstjahren zum Wohle Schneverdings. Nach ihm ist in Schneverdingen die Theodor-Meyer-Straße benannt, die wir schon in unserer Folge über die Schneverdinger Straßennamen behandelt hatten. Nachfolger Theodor Meyers wurde 1931 der bisherige Gemeinderechnungsführer Willi Möhring, allerdings nur für 2 Jahre bis 1933. Und damit kommen wir zum nächsten großen Umbruch, was die Gemeindeordnung angeht. Kannst du dir denken, was ich meine, Jan? Also womit das in Verbindung stehen könnte?
Vermutlich mit der Machtergreifung der Nazis.
Ja, ganz genau. Also darauf wollte ich anspielen, auf die Machtübertragung habe ich es mal genannt, im Deutschen Reich an Adolf Hitler.
Erstmal muss man ja aber vielleicht sagen, dass die Änderungen, die es jetzt zuvor gab, also als wenn ich eben erhört worden
ja,
wäre.
Ja, stimmt.
Also, das klang dann ja schon mal wieder ganz anders.
Richtig.
Aber dann kann man ja mal gespannt sein, was jetzt so kommt.
Genau. Also, wir kommen auf die Machtübertragung an Adolf Hitler zu sprechen, seine Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933. An dieser Stelle würde sicherlich die Aufbereitung der deutschen Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg, die Entwicklung des ersten demokratischen deutschen Staates bis hin zum Dritten Reich den Rahmen sprengen. Deshalb hier erstmal so viel. Aufgrund der politischen Situation waren in der Regierungszeit von Reichskanzler Heinrich Brüning in den Jahren 1930 bis 1932 die demokratischen Regeln aufgegeben worden, und zwar durch den Übergang zum präsidialen Regierungssystem. Das hieß, dass die in der Weimarer Verfassung eigentlich nur für den Notfall vorgesehenen Kompetenzen des Reichspräsidenten immer mehr genutzt wurden. Regiert wurde zunehmend am Parlament vorbei mittels sogenannter Notverordnung, die der Reichspräsident Hindenburg zur Wiederherstellung öffentlicher Sicherheit und Ordnung gemäß Artikel 48 der Weimarer Verfassung erlassen konnte. Die Gewöhnung an das Regieren ohne Parlament brachte schließlich dem erklärten Gegner des parlamentarischen Regierungssystems, Adolf Hitler, die Möglichkeit, die Macht auf formal legalem Wege zu gewinnen. Die Übertragung der Macht an Hitler am 30. Januar 1933 war der Auftakt zur systematischen Zerstörung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Was hatte das nun für Auswirkungen auf die Kommunalverfassung? Fällt dir dazu vielleicht ein einschlägiger Begriff ein, Jan?
Nee, da muss ich jetzt erstmal
passen. Wenn ich Ihnen gleich sage, ist dir, glaube ich, klar.
Ich sag dir gleich Bescheid. Sag mal und dann.
Gleichschaltung, darauf wollte ich hinaus.
Ja, alles klar, okay.
Ich habe zunächst mal versucht, in meinem verbliebenen Schulwissen dazu in meinem Kopf zu graben. Und ich muss sagen, dass ich unter Gleichschaltung immer die Neubildung der Länderparlamente entsprechend der Zusammensetzung des Reichstages verstanden habe. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Letztlich ist aber darunter die Beseitigung des politischen Systems der Weimarer Republik insgesamt durch die Nationalsozialisten zu verstehen. Es gehörte also einiges mehr dazu. Beginnend mit der Ansetzung von Reichstagsneuwahlen zum 5. März 1933 durch Reichspräsident Hindenburg, womit Hitler eine parlamentarische Mehrheit, die er vorher noch nicht hatte, ermöglicht werden sollte. Die NSDAP wurde zwar mit Abstand stärkste Partei, aber nur durch Annullierung der KPD-Mandate in der konstituierenden Reichstagssitzung erlangte sie die absolute parlamentarische Mehrheit. Zum Beschluss des Ermächtigungsgesetzes, das der Reichsregierung ermöglichte, Gesetze auch verfassungsändernden Inhalts unter Ausschluss von Reichstag und Reichspräsident durch einfachen Regierungsbeschluss in Kraft zu setzen, war aber eine qualifizierte, nämlich eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Durch bestimmte Zusicherungen konnte Hitler die bürgerlichen Parteien damals zur Zustimmung bewegen. Die KPD und einige SPD-Abgeordnete konnten an der Abstimmung nicht teilnehmen, da sie in sogenannte Schutzhaft genommen waren. Mit dem Ermächtigungsgesetz, das mehrfach verlängert wurde und bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs galt, war die scheinbar rechtskonforme Grundlage zur Zerstörung des Verfassungsstaates von Weimar geschaffen worden. Es folgten 1933 und 1934 etliche Gesetze von der Gleichschaltung der Länderparlamente über die Verbote und Abschaffung aller Parteien, ausgenommen die NSDAP, bis zur Aufhebung der Länderparlamente, von der Entfernung politisch unzuverlässiger Elemente und Juden aus dem Beamtenberuf und Berufseinschränkungen für sie, über die Zerschlagung der Gewerkschaften bis zum Ersatz der Tarifautonomie von Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch das sogenannte Führerprinzip, das hier ein Fürsorge- und Treueverhältnis von Betriebsführung und der dann sogenannten Gefolgschaft beschrieb. Schließlich wurde nach dem Tode Hindenburgs, der am 2. August 1934 starb, das Reichskanzleramt mit dem Amt des Reichspräsidenten in der Hand Hitlers vereinigt. Heruntergebrochen auf die Gemeindeebene sah die Gleichschaltung so aus. Missliebige Gemeindevorsteher konnten von den Nationalsozialisten aus den Ämtern entfernt werden, da sie durch Ministererlass der Zustimmung durch den Landrat bedurften. Das wesentliche Recht auf Selbstbestimmung der Gemeindevertretung war damit aufgehoben. Kommunisten und Sozialdemokraten wurden mittels Verordnungen aus den Gemeindevertretungen ausgeschlossen. Mit dem preußischen Gemeindeverfassungsgesetz vom 15. Dezember 1933 wurden unterschiedliche Regelungen für Städte, Landgemeinden und Bauerndörfer erlassen. Die Gemeindeleiter, in Städten hießen sie Bürgermeister, in Landgemeinden Gemeindeschulze und in Bauerndörfern Dorfschulze, wurden durch den Landrat berufen nach Fühlungnahme mit dem Gauleiter, wie es im Gesetz hieß. Die Berufung der Gemeinderäte in Bauerndörfern sollte in Übereinstimmung mit den Repräsentanten des Reichsnährstandes erfolgen. Das war gleichbedeutend mit der Wiedereinführung des ständischen Prinzips. Der Gemeinderat war nur noch Beratungs-, kein Beschlussgremium mehr. Der Leiter der Gemeinde führte und vertrat die Gemeinde nach außen. Auch hier gemäß dem Führerprinzip, nachdem die Leitungsautorität ausschließlich von einer Person ausgeübt wurde. 1935 schließlich wurde für das gesamte Deutsche Reich die Deutsche Gemeindeordnung erlassen. Die Diktatur ließ damit keinen Platz mehr für unterschiedliche Gemeindeorganisationen. An der Spitze einer Gemeinde stand der Bürgermeister. Also jetzt egal, ob es ein Bauerndorf, eine Landgemeinde oder eine Stadt ist, da hießen sie also alle dann Bürgermeister, der von sogenannten Beigeordneten vertreten wurde. Sie wurden berufen durch das Vertrauen von Partei und Staat, so hieß es in § 6 der deutschen Gemeindeordnung. In Schneverdingen kam am 29. März 1933 der Imker Gustav Gevers in das Amt des Gemeindevorstehers. Entsprechend der neuen Rechtsgrundlagen, die ich eben schon aufgezeigt habe, fällt er allein Entscheidungen, nachdem die Gemeinderäte nur noch angehört wurden, aber nicht mehr mitentscheiden durften. Die NSDAP gewann Einfluss auf die Geschicke der Gemeinde auch dadurch, dass bei Sitzungen fortan Ortsgruppenleiter und Führer auch anderer NSDAP-Organisationen anwesend waren. Gerhard Röper schreibt außerdem, Zitat: Ganz offensichtlich schien das Leben in den Jahren bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in Schneverdingen weiter so ruhig zu verlaufen wie in den Jahren zuvor. Zitat Ende. Ich habe mir überlegt, was das wohl bedeuten soll, weil mehr dazu in diesem Werk zumindest nicht nachzulesen war. Das, schätze ich mal, kann man interpretieren damit, dass man sich in Schneverdingen den Gegebenheiten wohl relativ schnell untergeordnet zu haben schien. Röper schreibt weiter, wieder Zitat: Unbedingt vermerkt werden muss, dass es trotz großer Zustimmung zum NS-Regime, die allenthalben in den zugänglichen Archivalien spürbar wird, es auch Einzelne in Schneverdingen gegeben hat, die sehr wohl erkannten, dass das faschistische Regime ein unheilvolles Ende nehmen würde. Zitat Ende. Zur Gemeindeverwaltung wissen wir außerdem noch dies. 1935 wurde mit dem Bierverleger Bargmann ein Mietvertrag über die Überlassung seines Hauses als Gemeindeverwaltungsgebäude abgeschlossen. Am 30. März 1938 wird der bisherige Gemeindevorsteher Gustav Gevers durch den Landrat in die nun hauptamtliche Stelle des Bürgermeisters eingeführt. Er amtierte bis zu seinem Einzug zur Wehrmacht. Von 1942 bis 1945 war Heinrich Meyer kommissarischer Gemeindevorsteher. So, Jan, ich würde jetzt wieder einen Sprung machen, falls du nicht noch was nachfragen möchtest oder kommentieren möchtest.
Nee, das halte ich für schwierig, das jetzt zu kommentieren. Klingt alles nicht gut und traurig bis dahin. Hm. Aber fällt mir jetzt kein Kommentar weiter zu ein, außer diesem.
Dann mache ich mal weiter und springe. Denn der nächste grundlegende Wandel der kommunalen Verfassung vollzog sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Bekanntermaßen wurde Deutschland durch die alliierten Siegermächte in Besatzungszonen eingeteilt. Schneverdingen lag in der britischen Besatzungszone. Die britische Militärregierung für Deutschland hat durch Verordnung Nummer 21 am 1. April 1946 die Änderung der hier bis dahin noch geltenden NS-Gemeindeordnung erlassen. In der Präambel der neu gefassten Gemeindeordnung heißt es, Jan, vielleicht kannst du das mal vorlesen.
Das kann ich sehr gerne tun. Das ist wahrscheinlich der Zettel, den du mir vorab überreicht hast.
So ist das.
Dann gebe ich mal mein Bestes.
Perfekt.
Die Militärregierung hat als ihr politisches Ziel verkündet, das Naziwesen auszutilgen, die politischen Ziele und Lehren der Nationalsozialistischen Partei aus dem deutschen Recht auszumerzen, ordnungsmäßige Regierungsmethoden einzuführen und der deutschen Bevölkerung das Recht und die Verantwortung zur Führung ihrer eigenen Angelegenheiten zu geben. Diese Politik kann nur schrittweise zur Ausführung gelangen. Die Schaffung völlig demokratischer Einrichtungen, die auf dem Wahlprinzip beruhen, muss in Stadien vor sich gehen. In jedem dieser Stadien muss das Recht so gestaltet werden, dass der Weg zum Fortschritt in das nächste Stadium geebnet wird. Im ersten Stadium ist das Führerprinzip in allen Sphären der örtlichen Verwaltung auszumerzen. Die Befugnisse der öffentlichen Verwaltung, die bisher in einer Einzelperson vereinigt waren, sind auf Personengruppen zu übertragen, die verschiedenartigen Interessen der Bevölkerung vertreten. Die deutsche Gemeindeordnung ist daher dergestalt abgeändert, dass das Führerprinzip durch das Prinzip gemeinschaftlicher Verantwortung ersetzt wird.
Ja.
Klingt erstmal gut.
Vielen Dank, genau. Wurde dann auch nach diesem Prinzip umgesetzt. Das ist also, wie gesagt, der Vorspruch, so heißt es, glaube ich, sogar wörtlich, wenn man den Text dieser Gesetzesänderung, also dieser Änderung der deutschen Gemeindeordnung liest, so ist es dort auch überschrieben, Vorspruch. So. Die Verantwortung für die Gemeinde wurde durch die Neufassung der Gemeindeordnung also wieder zurück an den Gemeinderat, der hier wieder als Gremium und nicht als Person verstanden wurde, übertragen. Die Führungsautorität sollte nun wieder in mehreren Händen liegen und eben nicht mehr allein in einer Person. Auf die Regelungen und Vorstellungen der britischen Militärregierung geht auch die sogenannte Ratsverfassung, die man auch Norddeutsche Ratsverfassung nennt, zurück, die nach dem Zweiten Weltkrieg lange Grundlage der Kommunalverfassungen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen war. Demgemäß war der Bürgermeister, der aus der Mitte der Gemeinderäte gewählt wurde, Repräsentant der Gemeinde nach außen sowie Leiter der Gemeinderatsversammlung. Die Führung der Verwaltung oblag hingegen einem Hauptverwaltungsbeamten, dem Gemeindedirektor, der von der Gemeindevertretung beauftragt wurde und damit eine rein vollziehende Tätigkeit ausübte. Man spricht auch von Zweigleisigkeit. In Schneverdingen wurden also am 7. Januar 1946 die ersten noch nach NS-Gemeindeordnung vom Landrat benannten Gemeindevertreter, dann tatsächlich aber in Verbindung mit einem Vertreter der britischen Militärregierung, in ihr Amt eingeführt. Unter ihnen zunächst als Bürgermeister Friedrich Schmüser. Mit Erlass der Änderung der Gemeindeordnung durch die Briten am 1. April hin zum späteren Prinzip der Norddeutschen Ratsverfassung, dazu gleich noch etwas mehr, wurde Schmüser dann Gemeindedirektor. Der SPD-Abgeordnete Willi Petersen wurde am 2. April 1946 zum Bürgermeister gewählt. Mit den ersten Kommunalwahlen im Bereich des später am 1. November 1946 nämlich gegründeten Landes Niedersachsen nach dem Zweiten Weltkrieg am 15. September 1946 fand auch in Schneverdingen die erste Gemeindewahl statt. Der Gemeinderat wird dadurch also durch gewählte und nicht mehr benannte bzw. berufene Vertreter gebildet. In der Folge wurde am 2. Oktober 1946 dann Wilhelm Brooks zum neuen Bürgermeister gewählt. Er amtierte bis 1951. Ihm folgten Friedrich Wortmann und 1956 schließlich Emil Gott.
Zwischenfrage. Hast du diesen Namen, bevor du dich jetzt damit beschäftigt hast, vorher schon mal gehört?
Ich habe tatsächlich aus persönlichen Gründen den Namen Friedrich Schmüser schon einmal gehört, weil dies ein Verwandter eines Freundes meiner Familie ist. Mhm. Während ich zum Beispiel Wilhelm Brooks, der dann also am 2. Oktober 1946 Bürgermeister wurde, nicht direkt sozusagen zuordnen konnte, also auch in dem Zusammenhang zumindest noch nicht gehört hatte. Während aber zum Beispiel der letztgenannte Name eben, der von 1956 an dann für 3 Jahre, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis 1959 amtierte, Emil Gott, der Name sagt mir schon etwas. Das dürfte ich mal sagen im Zusammenhang mit der Keksfabrik Gottena.
Ah, verstehe.
Da gehört er hin.
Ja, das ist ja interessant, der Zusammenhang. Okay, ja. Weil bei mir hat da erstmal gar nichts geklingelt, wollte nur mal abfragen, wie es bei dir wohl so aussieht. Aber da ist ja ein bisschen mehr dann immerhin.
Ein wenig. So, demokratische Grundprinzipien haben damit wieder Einzug gehalten. Erste Aufgaben des Gemeinderats in Schneverdingen unmittelbar nach dem Krieg waren vor allem die Wohnraum- und Lebensmittelbewirtschaftung. Bereits in den Kriegsjahren, aber auch nach Kriegsende, mussten viele Menschen hier in Schneverdingen untergebracht werden, die obdachlos geworden waren und neue Bleiben suchten. Es wurden Baracken und Behelfsheime errichtet. Der Gemeinderat beauftragte außerdem die Errichtung eines Wasserwerkes. Auch mit dem Schulwesen in Schneverdingen war der Gemeinderat befasst. Zur Strukturierung seiner Aufgaben bildete er auf seiner ersten Sitzung am 2. Oktober 1946 Ausschüsse, und zwar für Wohnungswesen, für Wirtschaft, für Wohlfahrt, für Wegebau, Bauwesen, Elektrizität sowie Rechnungsprüfung und Schulen. An Parteien waren im ersten gewählten Gemeinderat 1946 nur 2 vertreten, die NLP und die SPD. Hast du von der NLP schon mal etwas gehört, Jan?
Ich habe dich gerade schon so angeguckt, ich glaube mit Fragezeichen in den Augen, musst du mir jetzt sagen, aber genau.
Also ich habe tatsächlich auch beim Lesen dieses ganzen Themenkomplexes auch gedacht, nein, NLP, das sagt mir gar nichts, aber es gab eine Erklärung dazu. Die NLP heißt ausgeschrieben Niedersächsische Landespartei. Und diese Partei hat es wohl auch nicht sehr lange gegeben. Die ging kurze Zeit später tatsächlich in der Deutschen Partei auf, die dann auch über die Jahre später verschwand. Aber wir haben also im ersten Gemeinderat tatsächlich die NLP in Mehrheit vertreten gehabt und noch die SPD. Und nach den Gemeindewahlen 1948 war dann auch erstmals die CDU mit dabei. Ab 1952 gab es im Rat außerdem den BHE. Hast du davon schon mal was gehört?
Auch noch nicht.
Ich auch tatsächlich schon mal im Zusammenhang mit der Folge, die wir über die Straßennamen in Schneverding gemacht haben. Da bin ich da schon mal drauf gestoßen. BHE bedeutet Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten. Gab es einige Jahre und war auch einige Jahre waren Vertreter im Gemeinderat dann drin vom BHE.
Interessant, ja, hätte ich mir jetzt auch nicht zusammenreimen können, den Namen.
Nee, kommt man so nicht drauf, das stimmt. So, noch einmal zurück zur norddeutschen Ratsverfassung. Damit ist im Wesentlichen die Zweigleisigkeit der Gemeindespitze mit Bürgermeister und Gemeinde- bzw. Stadtdirektor beschrieben, verankert in der niedersächsischen Gemeindeordnung von 1955, die die geänderte deutsche Gemeindeordnung abgelöst hatte. Diese niedersächsische Gemeindeordnung galt noch bis 1996. In Schneverding wurde 1951 Walter Peters zum Gemeindedirektor gewählt. Zu dieser Wahl gibt es eine kleine Anekdote, die der damalige Bürgermeister Volker Rübesamen 1985 anlässlich der Verabschiedung von Walter Peters aus dem Amt zum Besten gab. Hier einmal der O-Ton, der aus einem Film des Schneverdinger Dokumentarfilmers Heinz Rieckmann stammt.
Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir an dieser Stelle eine kleine Situation zu schildern, die fast wie eine Anekdote klingt. Neben Herrn Peters war eine zweite Persönlichkeit in die engere Wahl gekommen. Und vielen von uns hier in Schneverding ist die zweite Person bekannt. Es war nämlich Dr. Schernikau. Beide bewarben sich um diese Position. Und damals fehlte im Rat ein Mitglied. Und so kam es bei dem Abstimmungsergebnis zu einer Pattsituation. Herr Peters 8 Stimmen, Herr Dr. Schernikau 8 Stimmen. Und damals waren ja die Gesetze noch nicht so streng wie heute in den 50er Jahren. Da nahm dann mein Kollege so einen Groschen aus der Tasche, guckte die Herren an, Zahl Adler. Herr Peters entschied sich für die Zahl, sein Geldinstinkt zeigte sich schon damals. Mein Kollege warf den Groschen, die Zahl lag oben. Herr Brok stellte fest, Herr Peters, Sie sind gewählt. Und Herr Peters, das tat er an und er nahm dieses Amt natürlich an.
Diese Münzwurfwahl beschreibt übrigens Walter Peters in seinem Buch Schneverding in 5 Jahrzehnten recht nüchtern mit dem Satz, Zitat, infolge Stimmengleichheit musste das Los entscheiden, Zitat Ende. Nun, im Amt des Gemeinde ab 1976 Stadtdirektors gab es wenige Wechsel. Walter Peters amtierte bis 1985, auf ihn folgte bis 2003 als letzter Stadtdirektor Schneverdings Michael Becker. Mit seinem Dienstende endete auch die Zweigleisigkeit aus ehrenamtlichem Bürgermeister und hauptamtlichem Stadtdirektor. In fast allen Bundesländern gab es schon früher die Eingleisigkeit an der Spitze der kommunalen Selbstverwaltung, während in Niedersachsen erst ab 1996 das Amt des Gemeinde- bzw. Stadtdirektors sukzessive abgeschafft und die Funktion des Hauptverwaltungsbeamten und des Bürgermeisters in einer Person vereinigt wurde. In Schneverding kam es erst im Jahr 2003 dazu, bis dahin noch die schon vor 1996 bestimmte Amtszeit des Stadtdirektors andauerte. Der Schneverdinger Bürgermeister, ab 1959 der spätere niedersächsische Justiz- und dann Innenminister Gustav Bosselmann, ab 1976 Volker Rübesamen, 1990 Helmut Schröder, ab 1991 dann Dieter Möhrmann und 1996 Fritz Ulrich Kasch, waren also bis 2003 ehrenamtlich tätig. Fritz Ulrich Kasch wurde 2003 dann erster hauptamtlicher Bürgermeister. Mit der Hauptamtlichkeit wurde auch die Direktwahl durch die Bürgerinnen und Bürger eingeführt. Vorher wählte ja der Gemeinde- bzw. Stadtrat den Bürgermeister aus seiner Mitte. Seit 2011 und bis heute inzwischen in ihrer zweiten Amtszeit ist in Schneverding Maike Moog-Steffens direkt gewählte Bürgermeisterin. Im Jahr 2011 wurde übrigens die niedersächsische Gemeindeordnung zusammen mit der niedersächsischen Landkreisordnung in das niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz überführt. So, weil ich dieses Thema vorher ungerne brechen wollte, kommt nun an dieser Stelle erst unser
Veranstaltungstipp.
Ich möchte euch heute schon auf die diesjährige Schneferdinger Kulturnacht hinweisen. Am letzten Samstag im Juni, genauer am 29., erleben wir wieder international bekannte Künstler und Kulturschaffende aus der Region. Ausgehend von der Peter- und Paul-Kirche werdet ihr im anliegenden Walter-Peters-Park an etwa 20 verschiedenen Spielorten eine Nacht der Sinne erleben und Darbietungen aus Kleinkunst, Comedy, Akrobatik, Musik, Tanz, Kabarett, Theater und vielem mehr bestaunen. Noah Chorny, Jeff Hess, Herr Nils werden da sein. Mit geballter Kraft, Dynamik und viel Humor kommen die Tanzakrobaten Tridiculous. Weitere Highlights sind die Flaschen-A-Cappella-Band Glass Blas Sing, das Straßentheater The Great Parade und die schreiend komischen The Horsemen, um nur einige Namen zu nennen. Schneferdinger Schulen präsentieren sich durch tatkräftige Unterstützung und erstellen bunte Banner für das Festivalgelände. Theater gibt's von der Kaluna-Bühne und auch die Snevern Shanty Singers sind mit dabei. Außerdem unter anderem Wir und Ihr, die Kulturvereinsband New Culture und auch die Schneferdinger Stadtfalken. 65 Cadillac bilden mit funkiger Soulmusik den Abschluss auf der Hauptbühne. Also, kommt hin und lasst euch begeistern. Am 29. Juni Open Air im Walter-Peters-Park in Schneferding. Das war unser
Veranstaltungstipp.
Und nun zum Schluss noch ein paar persönliche Worte von mir zu unserem Thema. Ich denke, vor dem Hintergrund der Geschichte, die ich zugegebenermaßen heute vielleicht teilweise nur bruchstückhaft aufzeigen konnte, können und sollten wir uns glücklich schätzen, dass wir nun schon so lange eine so gut funktionierende demokratische Verfassung haben, eben auch auf kommunaler Ebene. Dort, wo Politiker und Politikerinnen noch zum Anfassen sind und sich für unsere Belange hier vor Ort einsetzen und sicher häufig auch Ratsmitglieder üben ihr Amt schließlich auch ehrenamtlich aus, über Gebühr abmühen für uns und unsere Stadt Schneferding. Und noch etwas, die Organisationsstrukturen der Gemeindeverwaltung findet man auch in anderen Bereichen artverwandt wieder, zum Beispiel in Vereinen. Das alles führt mich dazu, einmal auszurufen, bringt euch ein, setzt euch ein, engagiert euch, die Schwellen sind doch eigentlich gar nicht so hoch. So, ich hoffe, ich habe nun die Fragen, die ich mir eingangs selbst gestellt hatte, einigermaßen verständlich, aber vermutlich wohl nicht allumfassend beantworten können. Vielleicht ist der erste historische Teil etwas gewichtiger geworden, als ich eigentlich geplant hatte, aber gerade der hat mich beim Gang in die Tiefe des Themas selbst am stärksten gefesselt. Jan, hast du denn nun noch Fragen, Anmerkungen oder letzte Worte zum Thema?
Anmerkungen?
Bitte.
Respekt an dich für die Arbeit, die dahinter steckt und das Thema. Das wäre mir, glaube ich, schwer gefallen. Fand ich sehr interessant. Erstmal das.
Das freut mich.
Dein Aufruf, ja, kann ich nur teilen. Vor allem auch wichtig, hatten wir, glaube ich, beim Hüppenerd-Thema schon mal das Ganze selber engagieren, nicht meckern.
Genau.
Kann man da, glaube ich, auch so unterstreichen und vielleicht manchmal auch bedenken, dass da auch sehr viel ehrenamtliche Tätigkeit dabei ist.
So ist es.
Die sehr gut gemacht wird. Und wenn man anderer Meinung ist, dann kann man die konstruktiv sicherlich äußern. So. Sehr wichtig sogar, dass man das tut. Aber eben, ja, auf eine freundliche Art und Weise und oder sich halt selber einbringen, ist auch immer eine super Sache.
Genau.
Das würde ich da vielleicht gerne noch.
Ja.
Ich glaube, da schließe ich mich nur bei dem an, was du auch gesagt hast.
Sehr schön. Gut, dann zum Schluss noch, wie eingangs angekündigt, das Feedback zu unserem letzten Podcast, zum Hüppenmeer. Und ich glaube, du hast noch was anderes kurz dabei. Aber erstmal zum Feedback würde ich vorschlagen, was uns freundlicherweise von Dieter Mörmann hier wieder erreicht hat. Würdest du uns das jetzt näher bringen, Jan?
Das würde ich gleich machen, nachdem ich eine Sache vorgezogen habe, weil sie gerade passt.
Okay.
Und zwar sammeln wir eigentlich, hattest du jetzt auch gesagt, ne, zu den Weißt du noch Folgen machen wir dann eigentlich bei den Weißt du noch Folgen gesammelt. Ja. Möchte ich aber jetzt doch mal vorziehen, weil erstmal hängen die beiden Sachen hier zusammen. Ich fange einfach mal an. Also es hat noch jemand gefragt, wir hatten das Thema Schlemmerbistro und das Rezept für die leckere Soße, Knobisoße.
Richtig.
Jetzt kam die Nachfrage, ob wir auch das für die Cocktailsoße hätten. Leider nein. Wenn es jemand kennt, gib bitte Bescheid. So, aber da gehe ich jetzt auch nur drauf ein, weil ich dazu noch loswerden wollte. Ich habe gesagt, und das passte gerade, finde ich, ein bisschen zum Thema zuletzt oder teilweise zum Thema. Vielleicht kannst du gleich erkennen, warum ich das meine. Ich habe gesagt, man solle doch auf jeden Fall dazu Hohmann-Mayo kaufen.
Ja.
Davon würde ich jetzt wieder abraten.
Tatsächlich?
Ja. Hohmann-Mayo gehört zur Theo Müller Unternehmensgruppe.
Okay.
Bekanntlich AfD-Unterstützer. Und jetzt habe ich gedacht, vor dem Hintergrund dessen, was du alles eben so berichtet hast, gebe ich mal die Empfehlung ab, kauft eine leckere Mayo, vielleicht nicht die.
Okay.
So, deswegen erstmal das. Als zweites hätte ich hier dann noch nur eine kurze Nachricht. Da wollte ich einfach mal sagen, da habe ich mich drüber gefreut. Ich weiß immer nicht, ob man Namen nennen soll oder nicht. Mache ich in diesem Fall einfach mal nicht. Weiß man ja selten, ob, wenn es jetzt niemand explizit dazu schreibt. Auf jeden Fall hatten wir hier mal einen im Zusammenhang mit einer Folge den Song Dussmann, hatte ich mal genannt, von Betteroff. Kam nur das Feedback, hat derjenige sich schon sehr, sehr oft angehört und findet er richtig gut. Das fand ich ein sehr nettes Feedback.
Sehr schön.
Dass man da jemanden drauf bringen kann. Und jetzt können wir, glaube ich, zum Thema Hüben R kommen. Und zum, wie immer, sehr ausführlichen und netten Feedback von Dieter Möhrmann. Da würde ich jetzt einfach mal vorlesen, wenn du einverstanden bist.
Christian. Natürlich, bitte.
Liebe Podcaster, danke für eure wiederholte gute Recherche. Erlaubt mir ein paar Anmerkungen zu Fakten um das erste Open Air in Schneverdingen, die man auch erinnern sollte. Im Jahr 1977 wurde ein Neustart des Stadtjugendrings eingeleitet. Vorher hatte das schon 1974 Wolfgang Wattjes, damals Pastor in Schneverding und Mitorganisator des Zeltlagers Offendorf, versucht. Die SPD-Ratsfraktion hatte die Wiederbelebung im Stadtrat angeregt. Es gab genügend Personen, die mitmachen wollten, unter anderem auch Helmut Schröder, Ingrid Wanicek, Horst Werner Merten, Jörg Schwänzer, Manfred Jakob und ich, wenn ich mich richtig erinnere. Niemand wollte Vorsitzender werden, das Problem gibt es ja in vielen Vereinen immer noch. Ich ließ mich breitschlagen, das war damals noch etwas Besonderes, dass ein Sozialdemokrat solche Funktionen ausüben sollte. Der Stadtjugendring besteht ja nur aus seinen Mitgliedsvereinen. Der Vorstand des dann späteren EVs war sehr kreativ unterwegs. Es gab viele Ideen, was man für junge Leute in Schneverding tun könnte. So gab es erstmals den Ferienpass, die Popkonzerte in der Festhalle, das Spiel ohne Grenzen im Osterwaldstadion, den Donnerstags-Dämmershoppen vorm Heideblütenfest, die Wiederbelebung des Osterfeuers, den Weihnachtsbasar im Gemeindehaus Mitte, sozusagen Vorläufer des Weihnachtsmarktes, und Ideen zu Musik umsonst und draußen. Es gelang im Stadtrat, für den Stadtjugendring Ausfallbürgschaften für Veranstaltungen im Haushalt zu verankern. Das war nicht einfach, dafür Mehrheiten zu bekommen. Es gelang, weil Helmut Schröder, er war Mitglied der CDU-Fraktion, und ich, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, unsere Fraktionen davon überzeugen konnten, aber auch Walter Peters und Hans-Dietrich Hesse, Stadtdirektor und sein Stellvertreter, mussten für die Überlegungen gewonnen werden. Dann gab es Planungen für 1981. Schneverding feierte damit 750 Jahre Schneverding. Der Ort wurde 1231 das erste Mal urkundlich erwähnt. Verkürzt wurde das 750-jährige Jubiläum der Stadt gefeiert. Hier bildete der Stadtrat einen Festausschuss, der eine Jahresplanung für 1981 aufstellen sollte. Es gelang in dem Ausschuss, den eher zurückhaltenden Stadtdirektor vom ersten Spiel ohne Grenzen, vom ersten Stadtfest rund um die Kirche und von einem Open-Air-Festival zu überzeugen. Meinen Mitstreitern und mir gelang es aber nicht, die Verantwortlichen, insbesondere Walter Peters, davon zu überzeugen, dass der richtige Platz für das Open-Air der Hülpen sei. Heute spräche man von der Location. Der Stadtjugendring musste sich einen anderen Platz suchen. Dabei kamen wir auf das Gelände des Luftsportvereins in Rheinseelen. Der LSV war Mitglied im Stadtjugendring und Herbert Köpper, damals Chef der Schneverdinger Polizei, war sein Vorsitzender. Er war eher nicht von der Idee überzeugt. Es gelang mir aber, die positive Beurteilung der Nutzung des Geländes des LSV zu beeinflussen. Der Stadtjugendring brauchte für das Open Air eine bestimmte Strominfrastruktur an der Halle. Der vorhandene Stromanschluss reichte bei weitem nicht aus. Auch für die Aktivitäten des LSV wurde eine Verstärkung des Stromanschlusses benötigt. In Gesprächen mit den Stadtwerken, dem LSV und der Stadtverwaltung wurde eine dauerhafte, verbesserte Stromanschlusslösung gefunden und damit auch die Bereitschaft des LSV zur Nutzung des Geländes für das Open Air. Nun ging es aber erst richtig los mit der Lösung der logistischen Probleme. Um überhaupt an der Stelle, Flughalle, die gastronomische Versorgung, einen Bühnenbau und was weiter alles bedacht werden musste, zu lösen. Jedes Vorstandsmitglied des Stadtjugendring nutzte seine Verbindungen und Beziehungen. Im Vorstand waren meiner Meinung nach weitere junge Leute dazugekommen. Michael Schirmer, Heiko Schröder, Gudrun Köster und Stefan Reichelt. Ich hoffe, ich habe niemand vergessen. Es gäbe weitere Anekdoten zu berichten. Schon der Soundcheck am Abend vor dem Open Air führte zu Beschwerden wegen Lärmbelästigung. Anteile für den Getränkeverkauf sollten auch an den LSV gehen. Schon damals war es so, dass trotz freiem Eintritt viele Besucher eigene Getränke mitbrachten. Im Ergebnis war nach einer Manöverkritik klar, dass es kein weiteres Open Air beim LSV geben würde. Erneut gab es Versuche in den Gremien des Stadtrats, das Hülpental für eine solche Veranstaltung zu nutzen. Aber Walter Peters wollte nicht. Im Jahr vor dem ersten Open Air gab es dann doch Bewegung in der Sache. Welche konkreten Gründe es dafür gab, erinnere ich nicht mehr. Jedenfalls half auch schon beim ersten Open Air die Stadt mit einer Ausfallbürgschaft. Das erreichten Helmut Schröder und ich und das ist ja über die Jahre auch so geblieben. Wichtig zu erwähnen beim Organisatorischen wäre neben dem DRK der Verein Deutsche Schäferhunde, der den Wachdienst von Freitag auf Samstag übernimmt, die Bereitschaft der Feuerwehr und die vielen Ehrenamtler, die auch nach Abschluss des Hülpenairs nach kurzer Nachtruhe am Sonntagmorgen für klar Schiff des Hülpentals sorgten. Besorgte, in Anführungszeichen, Schneverdinger Mitmenschen führten ihren Sonntagsspaziergang nach dem Open Air über den Hülpen, um nach dem Rechten zu sehen. Soweit meine Ergänzung. Hier noch eine kleine Ergänzung, die kam nämlich noch hinterher. Tut mir leid, es gibt unten einen Fehler, schreibt Dieter Mürmann. Mein Vorsitz im Stadt- und Jugendring kann nur bis Anfang 1991 gedauert haben, denn Ende 1991 wurde ich ehrenamtlicher Bürgermeister. Das noch als kleiner Zusatz zur Korrektur.
Sehr schön, vielen Dank. Also erstmal nochmal wieder wirklich sehr interessante sozusagen Innenansichten nochmal zum Hülpenair. Ja. Also vielen Dank dafür. Ja, dann würde ich sagen, wer ansonsten Feedback geben möchte, Kritik, Ergänzungen oder Ideen für neue Themen, der schreibt uns wie immer eine E-Mail an podcast@kulturverein-schneverding.de. Falls du jetzt nichts mehr hast, Jan...
Nein, nichts
dann
mehr.
Würde ich sagen, das war's für heute. Tschüss.
Tschüss.